ARD.
Das Sommer.
Mit Anke Engelke und Christian Tesels im Winter fein. Und du, Liebling, wie war der Tag? Wie war der Tag? Wie war der Tag, Liebling?
Hey, hello. Hallo alle.
Hello.
Schön, dass ihr da
hello.
Seid.
Hallo, hallo Christian Thees, hello Kolle. Everybody.
So. Hello. So, du bist ein bisschen eingefroren bei mir, aber solange ich dich höre, geht es alles noch. Heute will das Internet meines
Ich habe heute
so
schon zu viele Calls gehabt. Vielleicht habe ich das Internet leer gecallt.
Aufgebraucht. Das ist doch so lustig, dass, glaube ich, wirklich Eltern auch in echt gedacht haben, ja. Ich habe das Internet kaputt gemacht. Ja, den Satz hört man ja immer mal wieder. Ich glaube, sowohl privat als auch in Filmen, der wird ja sehr gerne genommen. Und ich glaube, den haben wirklich viele Eltern gesagt.
Ich habe das Internet gelöscht.
Oh Gott, ich habe das Internet kaputt gemacht. Also. Oh. Hi-ho. So, schön, dass wir wieder zusammen sind. Schöne Woche haben wir hinter uns. Ich soll dich ganz herzlich grüßen von Tom Coyne. Schauspieler, ja. Mit dem ich gesprochen habe, jetzt in der Ende vergangener Woche. Du kennst ihn. Ihr habt zusammen den Kurzschluss gedreht.
Der erste Film in der Kurzschlusstrilogie, der war mit ihm, da hat er einen Betrunkenen gespielt in der Silvesternacht. Bist jetzt auch in den verknallt?
Naja, der Tom ist einfach so ein herzlicher Mensch. Natürlich, also den muss man lieb haben.
Liebe Lieblinge, ihr dürft da durchaus mal parallel im Internet nachgucken, wer das ist, Tom Coyne. Denn ihr werdet jetzt vielleicht mit dem Namen spontan nichts anfangen können. Und dann seht ihr sein Gesicht und sagt, ach der, ja den habe ich doch, wo habe ich den gesehen? Und dann fängt man an zu wühlen.
Der Polizist aus der Eifelpraxis. Ich kannte ihn vor allem aus der Eifelpraxis.
Was ist denn jetzt nochmal
die
Eifelpraxis?
Wo er wirklich fantastisch spielt, den Polizisten. Das ist so eine Reihe im Ersten. Da kommen aber nur mit Simon Schwarz hat er gespielt, den Doktor
ganz
im Rollstuhl.
Ganz kurz mal eben, du hattest mir doch vorgeschwärmt und gesagt, dass du die bergdoktorfreie Zeit überbrücken könntest jetzt mit einer Frau. Nee.
Ach so, das war einfach Elli, das waren nur zwei. Ja, aber das waren nur zwei. Das ZDF muss jetzt entscheiden, ob die Quote gut genug war, um die Serie fortzusetzen. Ja. Rainer Bock war ja auch dabei, ganz toll. Sie als Notfallsanitäterin mit ADHS.
Und
war
wird die weitergehen?
Serie. Ganz
du
toll
hast
gemacht,
du mit ihr
Clara
gesprochen.
Deutschmann als Elli. Weiß ich nicht, genau. Ja, aber weiß ich noch nicht. Sie weiß es vielleicht auch noch nicht. Also das ZDF hat sich noch nicht geäußert.
Und was ist das Überraschende bei Tom Coyne? Was hat dich überrascht in eurem Gespräch? Wo hast du gedacht, ach gucke, das hätte ich jetzt nicht gedacht?
Also zunächst mal müssen wir allen sagen, er ist in diesem Film Nürnberg mit dabei. Dieser Hollywood-Film über die Nürnberger Prozesse. Richtig, er hat neben Russell Crowe er gespielt. Also in einer Szene, da sitzen sie zusammen im Flugzeug und werden abtransportiert, weil sie ja alles Nazi-Größen sind. Und wir reden vom Ende des Weltkriegs und die werden alle verhaftet von den Alliierten. Und ansonsten hat er mit Rami Malek, bei dem ich nie weiß, ob er Ramik Mali oder Mali Ramik
heißt. Nenn ihn doch einfach Freddie Mercury.
Er heißt Malek. Rami, oder? Ja. Das Gesicht wird auch nicht mehr los. Ja, genau. Und er spielt den Psychiater, der diese ganzen Nazi-Größen da abchecken soll auf ihre Zurechnungsfähigkeit. Und und er ist eben Leih. Wie heißt er noch? Rudolf Leih? Rudolf Leih auf jeden Fall, der Reichsleiter damals und Nazi-Verbrecher, der sich dann aber auch umgebracht hat. Und da hat er einfach eine kleine, sehr feine Rolle, ganz groß. So, und du hast ja mit ihm eben Kurzschluss gedreht. Ich erzählte dir letzte Woche, ich spreche mit dem Tom und du hattest so schöne Erinnerungen. Schildere bitte ganz kurz nochmal, denn aus meinem Gedächtnis war es kurz verschwunden, wie das genau war in diesem Film Kurzschluss an Silvester vor drei Jahren oder
das war ja der allererste Film, das muss schon vier oder fünf Jahre zurückliegen. Aber ich bin mir sicher, dass es den Film auch in der Mediathek gibt, in der ARD-Mediathek. Das war der erste Kurzschluss. So, das Ding ist, dass da zwei Menschen sich aus Versehen eingesperrt haben, eine halbe Stunde vor Mitternacht, am Silvesterabend, in so einen Vorraum einer Sparkasse, weil beide noch Geld ziehen wollten, schnell auf dem letzten Drücker, stellt sich raus, sie ist die Bürgermeisterin der Ortschaft und er ist so ein Businessman. Und während die da sich erstmal ankeifen, weil sie einander blöd finden, stellen sie fest, shit, wir sind zusammen zur Schule gegangen und wir haben eine Vergangenheit. Und sie brauchen aber Hilfe, sie muss das örtliche Feuerwerk starten und er muss draußen auf dem Parkplatz sitzt eine junge Frau in seinem Auto und er muss irgendwie, labert da irgendwas, stellt sich raus, das ist eine Prostituierte. Es ist alles sehr, sehr lustig. Und sie versucht dann mit ihrem Handy irgendwie Netz zu kriegen. Es ist kein Netz in diesem kleinen Bankvorraum, in dem Sparkassenvorraum. Also geht sie ans Fenster und sagt dann, hier, mach mal Räuberleiter, ja, mach mal hoch da am Fenster, wenn da oben an dem Kippfenster. Ich glaube, da habe ich Netz. Und dann hebt sie das Handy so hoch und er steht bei ihm da auf der Schulter quasi oder im Arm und er findet sie viel zu schwer und das ist ganz, ganz lustig. Und dann wackelt sie aber so ein bisschen und dann stürzt das Telefon raus und liegt vor der verschlossenen Tür. Sie sehen da draußen ihr Telefon liegen und denken nur, ach, verdammte Hacke. Und dann kommt ein Besowski vorbei, getorkelt. Und das ist unser Tom Keune. Und der nimmt das Telefon mit und die beiden wollen natürlich sagen, ey, hier, können Sie das wieder reinschmeißen, ist unser Telefon. Nur denkt er gar nicht dran, der geht und nimmt das Handy mit. Und deswegen sind sie abgeschlossen von der Außenwelt und können... Was?
Moment. Wem gehört das?
Das ist mein Handy. Wenn Sie so freundlich wären und das hier...
Stimmt?
Nein.
Nee.
Ey, halt!
Ey!
Das ist mein Handy! Halt!
Der düst jetzt mit dem Handy ab. Okay, also... Es ist noch in der ARD-Mediathek, deswegen habe ich es jetzt gerade gefunden.
Da hast du aber die Stelle gespult. So, okay, und dann vergehen aber einige Minuten, denn die beiden nähern sich an. Wer hätte das gedacht? Es wird ein bisschen flirty-flirty. Und am Ende des Filmes, ich spoilere jetzt nicht, wer sich interessiert hat, den sowieso schon gesehen, aber ihr könnt ihn ja nochmal schauen. Und dann kommt er wieder. Kommt er? Frohes Neues.
Bisschen
flirty?
Ah ja, das bisschen flirty. Das seid ihr noch, ihr beiden?
An?
Ah ja.
Achtung.
Er kommt jetzt erscheint er, glaube ich, am Fenster.
Okay. Da wird gelacht.
Macht, Flaschen kaputt.
Und dann ist es mir zum Glück.
Da ist er.
Ins Klo gefallen.
Ach so, da ist er jetzt wieder.
Ich habe drauf gekotzt. Aber jetzt geht es mir schon ein bisschen besser. Und dann ist es mir zum Glück ins Klo gefallen. Und jetzt ist es wieder wie neu. Also, frohes Neues.
Also, pass auf, das waren drei Sprung. Ich kenne niemanden, der das kann. Er muss sagen, er ist also immer noch so ein bisschen restalkoholisiert und du musst sagen, ich habe drauf gekotzt. Dann muss er rülpsen und dann sagt er, dann ist es mir aber zum Glück ins Klo gefallen. Ja. Im Sinne von, es ist jetzt wieder sauber. Und es funktioniert wohl noch. Aber dieser Rülpser, der kam bei der ersten Probe, ich sag mal, bei der trockenen Probe, wo die Kameras noch nicht liefen, ne, wo unser Regisseur Erik gesagt hat, so, wie wollen wir das denn machen? Da hat der Tom schon auf Punkt gerülpst. Habe ich gedacht, ach, das ist ja geil. Ich dachte immer, ich bin die Einzige, die das kann im Universum. Interessant. Und deine Schwester, genau.
Und meine Schwester.
Nico und Anke könnten das.
Und Nico, so,
deine
die kann
Liebe, zwei der drei wichtigsten Frauen in deinem Leben. So.
Ich kann das eigentlich auch mit Luft runterschlucken.
Und dann,
krieg ich
was
das
denn,
auch.
Das war Tom Keune,
also,
das war
ist
ich gar nicht.
Widerlich.
Das war jetzt noch,
also,
das war jetzt noch ein...
Das ist wirklich...
Ich war das nicht.
Ich habe das gesehen, dass
du
das
warst. Du hast es doch eingespielt
jetzt. Ja, natürlich warst
Christi,
du
was
das
sollen die Lieblinge denken
Nein,
von mir,
nicht.
Dass ich so ein Schwein
Glaubt
bin?
Glaubt es nicht, das war Anke.
Ja. So, und dann... Und
genau
dann
das sollen sie
zweiten,
denken.
Beim dritten, bei jeder Probe, bei jedem Durchlauf, hat der exakt an der gleichen, selben, an der gleichen Stelle gerülpst im Text. Ich habe drauf gekotzt, Pöps, gerülpst. Aber dann ist es mir zum Glück ins Klo gefallen. So, das ist seine Performance. Wirklich, Chrissy, seitdem, das ist ja hohe Kunst. Das ist jetzt nicht Shakespeare, aber das ist auch ein bisschen Shakespeare. Bei Shakespeare ging es auch drunter und drüber. Mhm. Dieses Timing von diesem Kollegen, dieser Realismus, ich habe dem jeden einzelnen Take geglaubt. Das kann doch nicht wahr sein. Bin ich denn so leicht zu verarschen?
Ja.
Ich kenne den Text doch. Ich habe das jedes Mal geglaubt und stand jedes Mal da. Das ist natürlich für mich als Spielender auch geil, weil ich dann jedes Mal so reagiere, als hätte ich das zum ersten Mal. Ich war jedes Mal flabbergasted. Ich habe jedes Mal gedacht, das hat er nicht gerade wieder richtig getimed. Und das hat er aber so bescheiden gemacht. Der war ja im Grunde gefühlt auch nur so einen halben Drehtag da. Und der hat das so, toll gemacht. Ich bin seitdem ein Riesenfan. Wie hat er denn die Szene in Erinnerung?
Na, ja, du weißt ja, dass du mir vorher gesagt hast, er spielt ja so betrunken und dass du gesagt hast,
erstmal habe ich gedacht,
betrunken.
Der ist echt betrunken zur Arbeit gekommen.
Genau. Das habe ich ihm gesagt.
Ja.
Das habe ich gesagt. Also die Anke, die hat gedacht, also du warst wirklich betrunken. So. Und ja. Tom hat dann auch nochmal geschrieben und hat gesagt, grüß bitte Anke von mir und sag ihr, sie habe recht gehabt. Natürlich war ich bei unserem Dreh voll wie ein Eimer.
Der ist so gut, der Typ, oder? Der ist doch der Beste.
Ja, genau. Und Nein. da war ich total verunsichert. Und da habe ich immer nachgefragt. Ach, ich sag, also jetzt Tom,
natürlich
aber jetzt
nicht. Der ist einfach
Nein,
so gut.
Das war ein Spaß.
Also, das gibt es. Dann merkst du, da hast du es echt mit einem Pro zu tun. Wenn du kurz überlegst, warte mal, ist er jetzt wirklich so traurig, dass er jetzt weint? Dass man hinterher, das habe ich auch schon mal gehabt. Mhm. Also wenn es richtig gut lief, hat mich auch schon mal jemand getröstet und gesagt, das tut mir so leid. Wo ich gesagt habe, hä? Habe ich doch nur gespielt. Weißt du? Das ist aber das größte Lob, das du kriegen kannst vom Gegenüber. Wenn jemand sagt, sag mal, ist alles okay bei dir?
Ja.
Oder wenn jemand sich dann wirklich kaputt lacht,
ja.
weil, im Glauben, da habe jemand spontan einen Witz gerissen. Der steht aber im Drehbuch. Aber wenn du das so schön rüberbringen kannst, wie Tom das da gespielt hat, aber wir hatten sowieso wahnsinnig Glück in der Folge, weil da ja auch ein Drogendealer mitgespielt hat, das ist der kleine Kiefer, wie der das auch gespielt hat, sogar die Prostituierte, weißt du, so Kleinstrollen, die gar nicht so scheinen, they can't shine, mhm. also die haben jetzt nicht 3,5 Seiten Monolog. Du bist dann ein sogenannter Kleindarsteller, mhm. eine sogenannte Kleindarstellerin und bist geiler als die Hauptdarsteller. Das ist doch das Tollste.
Das ist wirklich toll. Mhm. Und einige, die schaffen das ja regelmäßig, weil sie einfach eine solche auch Tiefe verleihen.
Du hast doch mit Godehard
so
gesprochen.
Ganz kleinen Rollen. Naja, er war ein Pastewka mit Godehard Giese. Das ist ja genauso einer. Ja, der hat irgendwie 4 Sätze gesagt in Sad Jokes und hat einen deutschen Filmpreis dafür bekommen. Ja, zu Recht. Ja, der Satz war so lustig. Ja, ich dachte, es sollte eine Komödie sein, aber es ist gar nicht lustig. Das war so ein Satz, ja. den er als Filmproduzent da sagt, während jemand anders ihm sein Skript davor legt. Und er, ja, also durchdacht, es sollte eine Komödie sein, aber es ist ja gar nicht lustig. Das ist so bam, Waschlappen, so eine Ohrfeige. Genau. In Pastewka war Tom Coyne auch dabei. In Pastewka hat er mitgespielt. Dann gab es so eine ARD-Serie, All You Need, wo er einen schwulen Rugby-Trainer gespielt hat.
Gibt's
eine
Rugby in
Deutschland? Queere Mannschaft allerdings auch.
Ja, klar gibt es Rugby in Deutschland, ich bin ja doof, ich weiß es.
Schon.
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Naja.
Ach, das freut mich.
Also, das war Tom.
Ich habe ja von jemandem, von einem Vögelchen gezwitschert bekommen, dass du in einem Podcast zu Gast warst. Habe ich gedacht, warte mal, mein BFF, was macht der denn da für tolle Sachen? Das will ich mir nicht entgehen lassen. Dann habe ich dich gehört. Erstmal finde ich den Titel des Podcastes unfassbar. Der heißt Meryl Deep Talk.
Ja, eine Drag-Queen
Und ist die auch Moderatorin, denn die spricht ja richtig klasse, ne? Ganz toll.
Das hat meine Frau auch gesagt.
Er gesagt. Und stellt kluge Fragen und ist interessiert und
also
ist dran.
Oh, wie schön. Meryl ist auf jeden Fall eine Speakerin. Meryl war früher so ein Businessman. Also der war irgendein leitender Angestellter bei Coca-Cola.
Man merkt ihr an, dass sie reden kann. Man merkt ihr an, dass sie eloquent ist, aber das gepaart, beim Business würde ich ja denken, Eloquenz, okay, aber gepaart mit so einer Empathie und so einer Neugier und einem echten Interesse, es war eine Freude, den Podcast zu hören.
Ach, das ist ja wohl schön.
Dich fand ich aber schlimm.
Wir haben es ja schon vor, was weiß ich, drei...
Weil du so bescheiden warst, weil du deine Bescheidenheit kotzt mich an.
Ach, du, jetzt sage ich dir was, und ich weiß nicht, ob ich dir das neulich schon mal erzählt habe, aber ich muss oft an diesen Satz denken. Habe ich das erzählt neulich? Mein Vater hat schon zu mir gesagt, deine Toleranz, du mit deiner Toleranz.
Du hast das
dir erzählt schon? Ach, gut, weil ich muss das immer so dran denken, und aber Papa, du musst verstehen, vielleicht ging es auch nur um den HSV, er vom Chancentod wieder gesprochen hat. Also der Mann, der uns schon echt so viele Tore geschossen hat hier, Königsdörfer, und er bezeichnet ihn mal als der Chancentod. Und ich habe dann einfach gesagt, ja, aber es ist auch nicht leicht, der ist jetzt gerade reingekommen. Und es war auf jeden Fall eine Situation, vielleicht ging es auch um Wiener Dialekt, kann auch sein, den er ja gar nicht mag. Und ich habe für irgendetwas gesprochen. Und dann hat er wirklich zu mir gesagt, und da sprach die Anke aus ihm irgendwie, ja, du und deiner Toleranz. Und der war richtig erbost in dem Augenblick und hat diesen Satz rausgeholt.
Nein, du bist natürlich für Menschen wie deinen Vater und für mich bist du so ein mahnendes Vorbild, weil du das umsetzt und weil du das lebst, was wir alle gerne leben würden. Und das nervt einen, und dann schießt man, statt sich selber eine Ohrfeige zu geben, das geht ja nicht, man kann sich auch nicht selber kitzeln, gibt man sie dir verbal und sagt, du bist aber doof dafür, dass du so toll bist. Aber im Grunde sind das ja alles versteckte Komplimente. Und auch da in dem Podcast hast du es, aber es war, es ja, ging ja, schon, also schön. Du hast nicht direkt widersprochen, du hast das so stehen lassen, du hast es nicht kommentiert. Das fand ich schon mal fortschrittlich. Das, denn sie hat, denn Meryl hat auch mehrfach gesagt, wie schön das ist, dir zuzuhören, wenn du deinen Talk machst oder wenn du über Literatur sprichst. Das ist einfach eine Freude. Und dann habe ich erfahren, ich weiß gar nicht, ob du das uns Liebling auch schon anvertraut hast oder ob das nur dort Thema war. Wenn du ein Tattoo dir stechen lassen müsstest, wäre das, und das ja. aber da sagtest ja. du, glaube ich, auch, da gab es auch die Einschränkung, dass das nur momentan so spontan so vielleicht so wäre und das von Tag zu Tag sich ändern kann, weil du ja überhaupt nicht Interesse ja. hast an einem Tattoo, dass das der fliegende Holländer wäre.
Ja, weil das so ein schönes Schiff ist.
Du weißt doch gar nicht, wie das aussieht.
Also das ist ja so ein großes Segelschiff. Naja, doch. Ich habe doch schon manche Theaterproduktionen gesehen.
Ach so.
Ich kann mir den noch dann aussuchen,
wenn ich mir den stechen lasse. Aber es gibt ja nicht einen fliegenden Holländer, den Wagner gezeichnet hat für seine Oper.
Nein, aber okay, es, irgend so ein Geisterschiff okay. ist das mit ein paar Masten, weißt du, so ein Riesending. Aber weißt du, was ich auch so richtig krass finde? In Karlsruhe gibt es so einen Tattoo-Laden und da gucke ich unglaublich gern ins Fenster. Und das sind so, ja, so kleine Gothic Figuren oder ja. Girls sind das auch meistens, die so abgefahren sind, die so ein bisschen sind wie unser Japaner, der Yoshito diese Angry Girls gemacht hat. Ja? Und solche sind es, genau, den Namen vergesse ich immer. Und ich stehe manchmal davon und denke, die sind irgendwie krass. Als Tattoo finde ich das irgendwie total krass.
Wie, kann da hast du Fotos machen, gesehen von Hautstellen, auch, von Körperstellen, auf denen so kleine Manga-Mädchen drauf tätowiert sind?
Ja, ich kann sie jetzt nicht mehr so genau beschreiben, weil es jetzt schon wieder Monate her ist. Aber ich habe es im Fenster gesehen. Die Tattoo-Läden, die zeigen ja auch so ihre ganzen Zeichnungen, die man sich tätowieren lassen kann. Die sind ja dann oft im Fenster, entweder als Foto oder eben als gemaltes Bild. Und die kannst du haben. Und da habe ich gedacht, die sind so krass irgendwie, weil die auch so detailliert sind und so
das
pfiffig.
Wir haben das schon häufiger hier auch im Podcast thematisiert, weil es ein paar Lieblinge gibt, die unglaublich kunstvolle und regelrecht schöne Tätowierungen haben und uns auch schon Fotos geschickt haben. Also das müssen wir neidlos gestehen. Wir sind ja nicht neidisch, aber selbst wenn wir keine Tätowierung selber haben möchten, aber da gibt es schon tolle Sachen, muss ich sagen. Okay, das habe ich mir aufgeschrieben, der fliegende Holländer, dass ich darüber mit dir sprechen wollte. Und dann, ich war im Studio jetzt für ein paar Tage für die Simpsons, ne, für neue Simpsons-Folgen. Und ich darf auch drüber reden, weil
ja. Synchron.
Weil die Folgen alle in Amerika schon gelaufen sind. Ich erzähle hier also keine Geheimnisse. Frage, hast du die Serie The Pitt schon gesehen?
Nein,
ja,
noch
da
nicht
sind wir
einmal
ja,
davon
da,
gehört.
Da tanzen wir auf einem ähnlichen Fest, denn ich kriege ja auch nichts mit. Also wenn ich nicht Basti hätte in meinem Leben und regelmäßig auch mit ihm in irgendwelchen Writers' Rooms sitzen würde, wo auch noch andere medieninteressierte Menschen sitzen, dann würde ich davon auch nicht wissen. Aber wenn dann mehrere in so einem Raum schwärmen davon, du musst dir vorstellen, das ist eine Arztserie, The Pitt, und Noah Wyle spielt da auch mit, dessen Gesicht kenne ich, und die wurden jetzt zuletzt auch wieder ausgezeichnet. Es ist wohl sehr erfolgreich und sehr beliebt. Und ich kriege, wenn ich so gar nichts mitkriege von der Welt da draußen, kriege ich alles gespiegelt durch die Simpsons. Weil die Simpsons nämlich ganz brav mich informieren darüber, was da draußen in der Welt los ist, indem sie solche Medienphänomene aufgreifen. Die ständig ist ja da, sind ja irgendwelche Serienthema und dann parodieren sie die. Die Politik wird thematisiert, irgendwelche gesellschaftlichen, sozialgesellschaftlichen Phänomene. Das ist einfach toll. Weißt du, ich habe von Ozempic mehr gelernt bei den Simpsons als aus der Zeitung. Ich habe mehr gelernt was war es denn zu? Naja, Pubertät. Es ist immer wieder Thema. Das ist immer wieder herrlich zu schauen, wie die. Oder nee, neulich Menopause war neulich Thema auch in einer Folge bei Marge. Oder zum. Ja, na klar, Thema Pubertät. Also immer wieder geht's um die drei Kinder. Dann wird in die Zukunft geschaut oder dann wird in die Vergangenheit von Marge und Homer geschaut. Und jetzt war zuletzt The Pitt-Thema in einer Folge, die ich jetzt gerade synchronisiert habe. Und zwar geht es darum, dass.
Gibt es das in Deutschland?
Natürlich.
The Pitt.
Sonst wird doch Basti das nicht kennen.
Okay, wo?
Netflix, sowas weiß ich zum Beispiel gar nicht. Es gibt auch Leute, die auch wissen, welche Serien wo laufen, weil das dem Portfolio entspricht oder so. Weiß doch ich nicht, wo was ist. Ich bin froh, dass ich weiß, wo unsere Serie läuft.
Okay. HBO Max
ist
das, glaube ich.
Wo unsere Serie läuft.
Oder RTL Plus gibt es das auch, ja, okay.
Pass auf.
Prime.
Jetzt ist die Szene folgende. Die Marge und macht sich was Schönes zu essen. Das ist eine Folge, in der es um ihren Hund geht, ne? Um Santa's Little Helper, so heißt der. Und das Ding ist, das ist ja ganz lustig auch anzuschauen, wie dann ihr Hund, der Übergewicht hat, ein bisschen fit gemacht werden soll, stellt sich raus, der soll nur abnehmen und sportlich werden und diszipliniert werden, weil eine Tiertrainerin Übles im Schilde führt und will, dass der Hund irgendwie was für sie macht, damit sie zu Reichtum kommt. Also ganz perfide. Aber am Anfang dieser Episode ist Marge in der Küche und macht sich was zu essen und sagt, there's nothing better than a... Und dann sagt sie sowas, sinngemäß wie... An Ambrosia Salad with grapes, also ein Ambrosia-Salat mit Trauben and some mayo to make my day. Auch lustig, da muss dann der Matthias von Stegmann, unser Regisseur, muss das so übersetzen, dass das auch im Deutschen noch lustig ist. Ne? And some mayo to make my day. Wie willst du das übersetzen?
Wie wurde es dann übersetzt?
Warte, ich habe es aufgeschrieben. Und dann kommt auch noch Mayo rein, so wird der Tag besonders fein. And a little mayo to make my day. Und dann sagt sie im Deutschen, und dann kommt auch noch Mayo rein, so wird der Tag besonders fein. Und das krieg mal, das ist auch eine Kunst beim Synchronsprechen, krieg mal auf so einen kurzen amerikanischen, englischen Text. And a little mayo to make my day. Kommt drauf, und dann kommt noch Mayo rein, so wird der Tag besonders fein.
Aber da kannst du nicht Luft holen, das muss in einem durchgehen, da ist kein Platz mehr. Okay, witzig. Aber schön, sehr schön.
Also, die Marge steht in ihrer Küche und hat Kohldampf und macht sich was zu essen und steht da und sagt, oh, there's nothing better than an ambrosia salad and a few grapes. Also ein Ambrosia-Salat und ein paar Trauben and some mayo to make my day. Und ein bisschen Mayonnaise, um meinen Tag zu verschönern. Wie das jetzt auf Deutsch, ich habe schon wieder vergessen, das ist alles im Kurzzeitgedächtnis nur drin. Wie ich das jetzt auf Deutsch gesagt habe, weiß ich nicht. Aber ich blieb hängen bei Ambrosia-Salat und fragte dann unseren Regisseur, sagte, Matthias, was ist ein Ambrosia-Salat? Habe ich ja noch nie gehört. Das ist irgendwie sowas wie, ne, gibt ja auch so verschiedene Salatsoßen, Salate, so Grünsalat, Romanesco und Endivie und was weiß ich, was da alles gibt.
Das war die ganze Zeit meine Frage. Ich habe es mir direkt aufgeschrieben. Ambrosia-Salat. Ich muss gleich fragen, was ist ein Ambrosia-Salat?
Und jetzt kommt's. Das ist die sogenannte Götterspeise. Und da dachte ich, Götterspeise ist doch Wackelpudding. Aber Götterspeise, es ist wie folgt. Der Ambrosia-Salat... Oder nicht Ambrosia-Salat, aber Ambrosia ist wohl, kommt aus der griechischen Mythologie und ist eine Speise, die unsterblich macht. Oh. Und ja, und und angeblich waren das wilde Tauben, die Zeus Ambrosia brachten, damit er unsterblich wird. Auch Pferde wurden, ich habe da ein bisschen nachgelesen und Matthias hat es mir auch erklärt, auch Pferde wurden gefüttert, gab dann Weiden mit Ambrosia und dann haben die Pferde dort, das ist auch so ein Teil der Ilias, haben dann gegrast, haben was gegessen und wurden dadurch unsterblich. Und angeblich ist die Zusammenstellung reines Wasser, Olivenöl und eine Früchtezusammenstellung. Und das ist dann in der griechischen Mythologie auf jeden Fall, dieses Superzeug, dieses Superfood.
Also Obstsalat eigentlich.
Eigentlich ja, ich konnte das auch nicht erkennen, das ist ja auch animiert, das ist ja gemalt. Die Simpsons, die sind ja da nicht irgendwie, auch wenn ich mich dadurch jetzt halbwegs nochmal zusätzlich bilde über die Simpsons, aber die sind ja jetzt eigentlich keine, nicht von Relevanz. Du kannst ja nicht sagen, das, was bei denen auf dem Teller ist, also Tina und ich, wir gucken immer genau auf die Teller und jedes Mal liegen da lecker Erbsen und dann kriegt man auch so Hunger auf Kartoffelpüree. Und je näher die Mittagspause rückt bei uns im Studio, desto mehr denken wir, wir wollen jetzt auch Erbsen und Kartoffelpüree haben. Man kriegt so Hunger, selbst wenn das gemalt ist und jetzt gar nicht mal so kunstvoll gemalt, ne, sondern sehr schlicht. Aber Ambrosia hat sich Marge da wohl morgens in ihre Schüssel gehauen. Das kam aus so einer Box raus, wie so eine Cereal-Box, wo dann auch so Cerealien oder wie das auf Deutsch heißt, da so reinrieseln in ihre Schale und da hat sie sich dann Trauben drauf gemacht und die Geschichte, deswegen hat es eine Relevanz, dass das eine The Pit Persiflage ist, die Geschichte ist die, dass der Hund Sie guckt kurz weg, wenn sie die Mayonnaise aus dem Kühlschrank holt, hat nur Trauben in ihre Schüssel gehauen. Der Hund isst diesen Salat und, oder diese isst die Schale leer und Hunde dürfen keine Trauben essen, weil sie dann sterben.
Oh, ich dachte, die dürfen auch keine Schokolade essen, oder?
Das und keine Zwiebeln.
Ah, okay, alles klar.
Und jetzt kommt, war ich dann plötzlich in einem sogenannten Rabbit Hole und war plötzlich in diesem Thema drin und wollte wissen, wie finden denn eigentlich die von The Pit oder jetzt mal so nur so als analog zu den anderen Sachen, die die Simpsons schon persifliert haben oder thematisiert haben, wie finden die Persiflierten das eigentlich, wenn die Simpsons die aufs Korn nehmen? Das Ding ist ja immer, das ist immer praktisch eine Verbeugung, das ist ja recht liebevoll gemacht und das führt dann dazu, dass die ProtagonistInnen einer Serie oder eines Films auch selber dann sprechen. Das heißt, der echte Noah Weil aus The Pit, Superstar, wenn du das Gesicht siehst, weißt du, wer das ist, der hat dann auch den Arzt gespielt in der Folge, der versucht, den Hund zu retten. Der Hund hat, wie gesagt, diese Trauben gefressen. Und dann habe ich gesehen, so einen kurzen Ausschnitt bei YouTube, wo ein echter Arzt, der ganz offenbar, das konnte ich nicht so richtig rauskriegen, der ganz offenbar die, so wie bei deinem Bergdoktor, die dort on camera Ärzte und Ärztinnen spielen, berät. Denn die dürfen ja da keinen Unfug erzählen, das muss ja schon.
Genau, na klar, auf jeden Fall.
Hast du doch bei deinem Bergdoktor auch, oder nicht?
Ja, weiß ich, aber ich bin sicher, da ist auch medizinisches Personal oder das ist in den Drehbüchern schon alles abgeklärt. Aber ich weiß, dass das oft passiert und es ist ja auch mal passiert, ich weiß nicht, bei welcher Serie das war, aber dass der Berater dann eine Rolle im Fernsehen bekommen hat. Also der Berater, der echte Arzt ist, bekam dann eine Rolle im Fernsehen und zwar in Rote Rosen. Ich habe diese eine der besten Geschichten, die ich jemals in meinem Leben gehört habe. Und zwar der Bruder von Uli, Theaterstar in Berlin, Uli, oh, mir fällt immer der Nachname
nicht ein. Mattes.
Uli Mattes.
Uli Nöten.
Nee, Uli Mattes. Mattes ist es. Und sein Bruder ist Arzt und Rettungssanitäter und stand bei einer Freundin von ihr nachts, weil er gerufen wurde, vor der Tür. Und sie glotzte ihn noch an und so und sagt, Moment mal, denn die war schwanger gewesen in der Zeit und hat jeden Tag Rote Rosen geschaut im Fernsehen. ARD-Vorabserie oder Nachmittagsserie sogar, glaube ich. Und plötzlich steht dieser Arzt da, nachts um eins, vor ihrer Tür. Und sie, und er, ja, ich weiß, viele denken immer, ich bin kein Arzt, aber ich bin wirklich Arzt. Und der war Berater ursprünglich mal bei Rote Rosen, ich meine Rote Rosen, und hat da eine kleine Rolle bekommen. Dann auch. Ist Siehste? Auch, glaube ich, nein, aber er ist zusätzlich, glaube ich, auch noch Schauspieler gewesen.
Schauspieler?
Er war auch wohl mal. Er war mal Schauspieler, aber irgendwann mal. Und hat dann Medizin auch noch studiert. Okay. Ist Arzt geworden, Sanitäter, Rettungssanitäter. Okay, okay, okay. Und das ist eine der abgefahrensten Storys, die ich in meinem ganzen Leben gehört habe.
Okay, hat Uli dir erzählt? Uli Mattes?
Nein, Uli Mattes habe ich noch nie getroffen. Das hat mir meine Freundin erzählt. Aus München. Wo er stand dann vor der Tür morgens. Und ich habe gedacht, das ist die beste Geschichte, die ich in meinem Leben gehört habe.
Die war die Schwangere?
Und das passiert ihm öfter mal, dass die Leute ihn erkennen aus dem Fernsehen und denken, Moment, der ist doch kein richtiger
Kannst
Arzt.
Kannst du mit dem bitte mal talken?
Habe ich immer schon mal gedacht.
Machst du das bitte mal für uns?
Seit 7, 8 Jahren denke ich, ich müsste mal mit dem sprechen.
Im Namen der Lieblinge fordere ich das von dir, Mister.
Ja, aber habe ich auch Lust. Also der Bruder von Uli
Weiter
Mattes,
geht's. Ja. Ich also hier Recherche, ich war neugierig. Habe geguckt und dann sitzt da dieser Arzt, das ist so Splitscreen, oben sitzt der Typ und unten wird diese Passage aus den Simpsons ihm vorgespielt und der kommentiert das. Der kommentiert und konnte auch sagen, wenn da ein anderer Charakter kam, die ich natürlich alles nicht kenne, weil ich The Pit nicht gesehen habe, peinlich, sagte, ach, da ist ja die Jenny oder was weiß ich, die dann auch da animiert auftrat. Und er erkannte die Charaktere aus der Serie, die er ganz offensichtlich als Berater begleitet. Ich fand das irgendwie cool, so ein Paralleluniversum. Der kommentierte das alles. Und dann sagte er, dann kam die Szene, dass der Arzt, diese Noah Weil-Figur, sagt, Marge. Jetzt sinngemäß, wie viele Trauben hast du ihm gegeben? Und dann kommentiert dieser Berater, dieser Arzt, Eumel, sagt, das ist ja so lustig, genauso machen wir das. Also genauso mit dieser Stimmlage. Ma'am, Sie müssen jetzt ganz stark sein. Wie viele Trauben hat das Tier gegessen? Und das hat er kommentiert und hat gesagt, geil, genauso machen wir das. Und dann sagt sie, 24 oder so, sagt so 24. Und er so, nein, was wirklich? Und sie so, yeah, but one fell under the fridge. Oder so, eine ist mir weggekullert. Und dann jubel, ja gut, denn 23 Trauben haben wir aus dem Hund wieder rausgeholt. Und da sagt dieser Berater, hä, Was? Wieso denn? Wieso zählt man denn die Trauben, die man in einen Hund reinsteckt? Egal, freut sich auf jeden Fall. Und dann kommt aber die Szene, und die ist fast wichtiger, die ist davor, dass Marge mit dem Hund in der Schubkarre, der so ein bisschen übergewichtig ist, noch zu dem Zeitpunkt, aber schon ohnmächtig, kommt schnell in das Krankenhaus reingerollert und sagt zu der Frau vorne am Empfang, schnell, 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 ich habe meinem Hund aus Versehen Weintrauben gegeben. Und dann sagt diese Frau, sagt diese Frau, die ist ein bisschen unfreundlich und ruppig und sagt, okay, it's Code Purple. Und dann sagt dieser Arzt-Eumel-Berater der Serie, der Spezialist, sagt, Code Purple, das habe ich noch nie gehört. Code Lila. Also ehrlich gesagt, was ich kenne, I never heard of that. We have Code Blue. Wir kennen Code Blue is when your heart stops.
Oh, das ist Code Blau.
Mhm.
Bei Herz.
Das wusste ich nicht. Du hast doch mal bei so einer OP, warst du doch mal hast doch geguckt, wie einem so ein Loch in den Kopf gemacht wurde.
Bei einer Gehirn-OP habe ich zugucken dürfen.
Mhm. Kannst du da mal jemanden fragen, was ist das mit diesen Codes? Also offensichtlich sind die dann im OP und wenn einer dann ruft Code Blau, dann ist das Herzstillstand. Es gibt Herzstillstand.
Okay, Herzstillstand. Aber das wird auch schon am Empfang unten gerufen. Das ist nicht nur während einer Operation.
Naja, wir reden hier von den Simpsons. Bitte nimm das nicht als Referenz. Aber du, man vertut sich. Die sind auch ganz schön clever bei den Simpsons. Also wie gesagt, auf dem zweiten Bildungsweg habe ich da schon so manches gelernt in dieser Show, weil ich so dachte, ach Alter, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Also Code Purple gibt es nicht, sagt dann dieser kommentierende echte Arzt. Der sagt, das sagen wir nie. Ich kenne bei uns nur Code Blau und das bedeutet, is when your heart stops.
Herzstillstand.
Also wenn Herzstillstand ist. Ne? Okay. Ist das nicht, ich habe mir das alles notiert, was der... Dann sagt er auch am Anfang, als klar wird, Marge hat dem Hund Trauben gegeben. Dann schreit er auch, das darfst du nicht machen. They cause akut, weiß ich nicht, wie man das ausspricht, Kidney Injury. Das geht auf die Nieren, wenn Hunde, war dir das bekannt?
Nein, natürlich nicht. Ich kenne mich mit Hunden gar nicht aus. Ich weiß nur, dass die keine Schokolade essen dürfen.
Genau, und dann hat er noch gesagt, Chocolate und Onions und noch was anderes, was ich nicht verstanden habe. How many grapes did you put in that? Ambrosia, wie viele hast du da reingemacht? Exactly how is he on the show? Und dann sagt der Arzt, that is exactly how he is on the show. Das ist so süß. Genauso spielt er das auch in der Show und ist ja nur ein gemalter Typ. Das finde ich einfach richtig. Ach so, und dann kommt zum Schluss, dann ruft er ja, oh Gott sei Dank, dann haben wir alle Trauben aus dem Hund rausgeholt, alle 23. We've got them all. Und dann sagt dieser Beraterarzt, lustig, also so würden wir das natürlich nicht machen. Das machen wir nur, when we count sponges after surgery to make sure we got all the sponges out.
Total.
Schwämme, kleine Schwämme, mit denen vielleicht so Blutungen gestoppt werden.
Blutsaugende Schwämme. Mhm. Die werden ja verteilt im Körper. Einmal so links hinter der Niere und dann nochmal rechts oben. Und dann wird ja die Haut beiseite geschoben. Und da kannst du schon mal was vergessen. So wie bei einer Freundin von mir vor vielen Jahren eine Schere im Knie vergessen wurde. Und
Chrissy,
mittlerweile führt man
du darfst uns nicht anlügen.
Mittlerweile führt man genauer Buch darüber, was man reingetan hat, irgendwo versteckt hat oder so, dass das auch alles wieder da ist. Nee, bei der wurde eine Schere, eine Knie-OP und da wurde die Schere vergessen.
Willst du uns als Vorverkauf eine Schere, ist ein riesen Apparillo.
Es gibt auch kleine Scheren und, aber wenn man mal so eine offene Stelle gesehen hat bei einer OP, also in einer Doku zum Beispiel, das blutet ja ohne Ende. Das ist ja so ein Wabbelkram und Blut, da geht schon mal was verloren. Also wenn man nicht aufpasst. Also und bei ihr und sie konnte dann auch nach einer Woche, 10 Tagen ihr Knie immer noch nicht biegen und du musst dann irgendwann immer weiter schaffen. Und die hatte solche Schmerzen, haben sie das Knie wieder aufgemacht und haben die Schere gefunden. Ja, Chrissy, ist jetzt aber 40 Jahre her.
Das ist doch aber, wie mit dem toten Hund im Koffer, das stimmt doch nicht.
Doch, das war Antje. Oh. Antje aus Elze Bennemühlen, in der Nähe von Hannover, wo ich gewohnt habe. Antje, mit der ich immer Tennis gespielt habe.
Okay, dann glaube ich dir.
Genau, und sie hatte diese Knie-OP und da war die Schere.
Ich bin nur auch die Anwältin der anderen Lieblinge. Ich muss das alles hier nochmal verifizieren. Du kannst uns hier keinen Unsinn erzählen.
Gerade in diesen Zeiten und deswegen würde ich auch ganz kurz nochmal, wenn ich darf, nach dem Bruder von Ulrich Mattes googeln. Darf ich mal kurz?
Darfst du. Dann kann ich derweil ein Lied singen. Mein aktuelles Lieblingslied ist von Sam... Shit, wie heißt der hinten? Fuller?
Sam Fuller, ja.
Olivia Dean, die haben ein Duett zusammen. Wenn ich das höre, bin ich so glücklich. Solche Lieder, manchmal ist Musik ja wirklich heilsam. Ich bin so glücklich, wenn ich das höre. Das ist ein Duett.
Okay.
Kann ich leider nicht singen, merke ich gerade. Schade. Nee, kann ich nicht singen. Aber ich sage dir, das war für mich so ein Augenöffner.
Was ist?
Wird da bei dir gesprochen im Hintergrund?
Nee, ich glaube bei dir.
Ich habe mein Fenster aufkippt.
Ja, und da wird gesprochen auf der Straße.
Soll ich das mal schön zumachen?
Mir egal, könnte man.
Ist doch lebendig hier.
Ja, aber vielleicht erzählen die was Interessantes. Das kann doch auch sein.
Und vielleicht stehen die auch da und hören uns zu und finden unseren Podcast interessant. Aber die hören ja nur mich, die Armen.
Ja, eben drum. Reicht aber auch vielleicht.
Naja. So, hast du nachgeschaut?
Ja, pass auf. Dieter Mattes, sogar als Schauspieler registriert. Deutscher Arzt, Fotograf und Filmschauspieler. Dieter Mattes ist der ältere Bruder des Schauspielers Ulrich Mattes. Dieter Mattes studierte Humanmedizin an der Freien Universität Berlin und war in den 80er Jahren im Krankenhaus tätig. 1989 wurde die Reportagefotografie sein Tätigkeitsschwerpunkt. 1997 wurde er als Filmschauspieler aktiv. Seit 2006 ist er wieder als Arzt mit eigener Praxis tätig. Also, der hat gespielt in Aller Freundschaft 3 Folgen. Bei Wilsberg war er dabei. Hinter Gittern 7 Folgen, der Frauenknast. Alarm für Cobra 11 in der Folge Explosiv. Und in einem Tatort Blinder Glaube. Und Rote Rosen, Telenovela 16 Folgen. Nur 16 Folgen sogar.
Ach, komm.
Aber es reichte offensichtlich für meine Freundin Claudia in München, um ihn dann auch wiederzuerkennen.
Ist das lustig.
Ja, und jetzt ist er wieder wohl als Arzt. Also ich finde das eine komplett irre Story. Da steht der plötzlich bei dir nachts als Notfallsanitäter vor der Tür. Mit einem Notfall, wohlgemerkt.
Ist das krass.
Und sie, nein, kann ich bitte einen richtigen
Arzt? Also das heißt, was macht er heute?
Er ist, also laut Information, er hat 2017 hat er in der Soko Wismar nochmal mitgespielt.
Okay.
2016 bei Rote Rosen. Aber er hat seit 2006 auch wieder eine eigene Praxis und ist als Arzt tätig. Und vermutlich hat er dann auch abends noch trotzdem mal Notfalleinsätze gefahren als Rettungssanitäter oder Rettungsarzt. Ne, natürlich, nicht Sanitäter dann in dem Fall. Ja, also er macht wohl beides parallel, immer noch. Abgefahren, toll.
Aber trotzdem würdest du doch gerne mal mit dem reden. Einfach wie, dass er dir auch noch mal aus seiner Perspektive die Geschichte oder die Geschichte, die er so manches Mal vielleicht an Türen erlebt hat, dass man ihn erkennt.
Ja.
Und ich glauben kann, dass er echt ein Arzt ist, erzählen kann.
Ich will seit 10 Jahren mit dem sprechen. Also seit 8, glaube ich, ungefähr. Habe ich mir immer gedacht, das wäre bestimmt interessant, weil diese Geschichte ist meine absolute Lieblingsgeschichte.
Die ist so toll.
Fast abgelöst von einer Geschichte, die ich jetzt erlebt habe.
Okay, los geht's.
Nein, die ist nicht so gut, aber ich sag's dir.
Okay.
Also, das ist nicht jetzt vergangene Woche passiert. Ich habe letzte Woche vergessen, dir diese Geschichte zu erzählen. Und es ist wirklich merkwürdig, weil ich stand unter einem starken Eindruck. Achtung, ich habe übernachtet bei meiner Freundin Silvi. In der Wohnung in Berlin, weil ich Gespräche und Talks in Berlin hatte.
Du warst in
mit
Berlin.
Mit Godehard Giese. Und an diesem Morgen habe ich ein bisschen länger geschlafen, bis 7:30 oder bis Viertel.
Das ist aber für dich sehr lang.
Oder 7:15. Ja, und Silvi war schon auf dem Weg nach Hamburg. Sie hatte einen Termin in Hamburg. Die war nicht mehr da. Mhm. Und ihr Sohn geht morgens so 8 zur Schule.
Ja.
Und ich bin dann also so, irgendwie dann kurz vor 8 bin ich dann kurz ins Bad und mache mich fertig. Und dann suche ich meine Schuhe. Und ich denke, die neben der Tür stehen eigentlich. Und
Chrissy.
Chrissy,
Schuhe, der Junge ist mit deinen Schuhen zur Schule gegangen. Oder?
Ja, das war mein erster Gedanke. Und es war am Ende auch der richtige Gedanke. Aber wirklich, ich habe wie verzweifelt, habe ich die Schuhe gesucht. Und es ist das allererste Mal, dass ich keine 2 Paar Schuhe mitgenommen hatte. Ich nehme sonst immer noch so regenfeste Wanderschuhe mit, wenn ich so durch die Stadt latsche. Und es war das allererste Mal, dass ich keine 2 Schuhe mitgenommen habe. So, und ich denke, aber irgendwo müssen meine Schuhe sein. Und ich suche in der ganzen Wohnung.
Ja.
Und ich denke nur, aber der geht doch nicht mit meinen Schuhen weg. Das ist doch völlig absurd. Und dann war da so ein Turnbeutel.
Das waren diese roten Pumps,
mit so einer Flasche. Genau, die ganz hochhackigen so Kinky Boots. Und da war da so ein Stoffbeutel mit so 2 richtig ollen Turnschuhen, die nicht meine Sohle drin hatten. Und da habe ich mir gedacht, wollte er die mitnehmen und hat stattdessen meine mitgenommen. Aber die sehen sich nicht mal ähnlich.
Nein.
Also es kann eigentlich nicht sein. Tatsache war, ich habe dann Silvi geschrieben und sie antwortete auch und meinte, ja, weiß ich auch nicht. Und ich habe dann alle Schuhe durchprobiert. Mhm. Verstehst du? Ich musste nämlich zu meinem Gespräch mit Godehard Giese.
Und du musstest Schuhe anhaben.
Um 9.30 Uhr, 10.30 Uhr war das Gespräch.
Aber
und
der Junge
ich wollte
wird
noch
wohl
eine Stunde vorbereiten.
Der wird doch noch irgendwo Schlappen stehen haben.
Überall Schuhe und alle zu klein. Beide
aber
haben
er hat doch
deutlich kleinere
deine
Füße.
Haben ihm doch gepasst.
Nein, der hat die mitgenommen als Sportschuhe. Und hat sie in irgendeinen Beutel geschmissen, in irgendeine Tasche geschmissen. Da waren auch noch so von mir aus so individuelle Einlagen drin. Aber ich nur, fuck, ich muss noch was vorbereiten.
Nein.
Ich muss hier raus. Und kein Schuh passte mir. Alle waren zu klein, zu eng. Und dann habe ich wirklich, und auch du hast gesagt, so Schlappen. Ich denke, erst habe ich überlegt, und es war kalt an dem Morgen, gehe ich barfuß auf die Straße.
Nein, das
ich
gehst du nicht.
Barfuß in die U-Bahn, gehe ich barfuß ins Hauptstadtstudio.
Weißt du, und kaufst dir irgendwo Schlappen.
Ich weiß, aber ich hatte ein Gespräch.
Ach, Chrissy.
Ja, nein, und ganz schlimm. Mir passte nichts. Und diese Turnschuhe passten mir auch nicht, aber ich kam rein.
Und der Schmerz. Du hinten drauf gestanden.
Zwei Nummern zu klein. Nee, so nicht. Die waren zwei Nummern zu klein und sie hatten keine Sohle drin. Chrissy. Sie hatten keine Sohle drin. Verstehst du? Und damit wollte ich dann mir neue Schuhe kaufen als allererstes.
Natürlich.
Dann habe ich geguckt, Bahnhof Friedrichstraße, Berlin. Welcher
Laden
hat auf?
Um wie viel Uhr?
Welcher Laden hat auf? Es war mittlerweile 9 Uhr und mein Gespräch war um 10.30 Uhr oder es war jetzt 9.20 Uhr mittlerweile. Ich habe 20 Minuten versucht.
Friedrichstraße, da kannst du bei Rossmann dir Schlappen holen.
Ne, denke ich auch mal alles, könnte ich machen. Ja, Rossmann weiß ich jetzt nicht, aber ich wollte DM. Schuhe. Ich wollte richtige Schuhe. Ich wollte mich wohlfühlen am Vormittag, weil ich schließlich ein Gespräch hatte, ein ganz wichtiges. Und sehe dann überall, 10 Uhr machen die ganzen Schuhläden auf in der Gegend. Und ich nur, entschuldige, wir sind mitten in Berlin, Bahnhof Friedrichstraße.
Aber
und da machen die Schuhläden um 10 Uhr auf.
In dem Drogeriemarkt kriegst du doch wohl Schuhe gekauft.
Aber es war Winter, ich will keine Schlappen.
Da gibt's aber lustige, lustige SpongeBob-Gummistiefel.
Ja, auf jeden Fall. So, ich musste ja erstmal aus der Haustür raus. Ne?
Ach, du kleine
Und ich habe
Maus.
Also diese Schlappen und will aus dem Haus gehen. Und die Tür ist von außen abgeschlossen.
Weil der Junge natürlich zwei Fehler gemacht hat. Warum soll er nur einen Fehler machen?
Da gibt es ein Sicherheitsschloss. Offensichtlich dachte er, ich sei schon aus dem Haus.
In wievielten Stockwerk warst du?
Fünften. Ich habe als allererstes überlegt, komme ich irgendwie über den Balkon raus?
Genau.
Wir sind im fünften Stockwerk, da
vergiss
kommst du
es.
Nirgendwo
runter. Nein.
Vergiss es komplett. Dann hat Silvi unzählige Schlüsselbünde da liegen, auf seiner Ablage, in so Schachteln.
Ja.
Und ich habe so ungefähr die ersten 7 habe ich durchprobiert und da waren jeweils so 4, 5, 6, 7 Schlüssel dran.
Nein.
Und manchmal ist ja ein Schlüssel nicht so passgenau, dass du sofort siehst, ach, das ist er. Manchmal ist er's, aber du denkst, weil er ein bisschen ruckelt, er ist es dann doch nicht.
Konnte sie dich nicht telefonisch da durchführen?
In dem Augenblick hatte ich nicht telefoniert mit ihr. Wir hatten nur kurz einmal WhatsApp.
Du konntest
dann
sagen, mit welchem Schlüssel kann ich mich befreien?
Nein, aber dann hätte ich auch auf jeden Fall, nein, in dem Fall nicht. Ich habe dann so ungefähr 10 durchprobiert und dann habe ich es aufgegeben. Und dann fiel mir ein, die Wohnung hat noch einen Hinterausgang, weil das waren ursprünglich 2 Wohnungen,
no way.
Die zu einer dann wurden.
No way.
Und ich nur, bitte lass diesen Hinterausgang auf sein. Und dann gehe ich nach hinten
und da ist auch ein Treppenhaus? Da ist auch ein
Treppenhaus. Anderes Treppenhaus. Das nächste Haus.
Und das war auf.
Und jetzt kam ich also raus mit diesen Schuhen, in denen ich nicht laufen konnte, die wirklich, das hat wehgetan.
Oh,
und ich nur, oh Gott, ich laufe hier echt
Schatz.
Mit den Schuhen. Ja, rein in die U-Bahn, Südstern, hin zum Bahnhof Friedrichstraße. Und dann war 9:30. Dann habe ich überlegt, gehe ich jetzt noch weiter vorbereiten? Ich musste eigentlich noch final vorbereiten. Und lauf jetzt da unter Schmerzen diese 7 Minuten hin und dann unter Schmerzen die 7 Minuten zurück, dann hätte ich nur so 17 Minuten zum Arbeiten, weil um 10 Uhr dann der Schuhladen aufmacht. Das lohnt sich nicht, habe ich mich also hingesetzt auf eine Bank und habe gewartet. Habe gesagt, okay, ich habe jetzt wirklich nur ein paar Minuten. Dann haben die aufgemacht, ich rein. Ein offizieller Schuhladen. Mhm. Ich habe mir dann so ein Modell ausgesucht, was ich auch schon mal hatte. Jetzt brauchte ich das, aber das erste fragte ich, hatte sie nicht in meiner Größe. Dann dann muss ich neu gucken. Dann nehme ich das hier, ganz in Schwarz. Und dann hat sie die gebracht und die passten dann auch. Und ich war um 10.04 Uhr, war ich aus diesem Laden.
Du bist so gut.
Ich habe innerhalb von 4 Minuten Schuhe gekauft, die aber, sage ich dir, 20, 30 Euro teurer waren, als wenn ich sie irgendwo anders bestellt hätte. Oder möglicherweise
wir
gekauft
bestellen
hätte.
Aber nicht.
Sie waren eher im höheren Preissegment.
Shit.
Ich war so happy.
Das
Schuhen
wird dem Jungen vom Taschengeld abgezogen.
In die Arbeit geht. Aber wirklich.
Der Rotzlöffel.
Ich sag dir, das war ein Morgen und wirklich, und dann kam ich dann so um 10.17 Uhr kam ich an und 10.19 Uhr kam Godehard Giese und mir fehlte einfach diese Stunde Vorbereitung. Zum Glück hatte ich vorbereitet. Aber mir fehlte einfach nochmal, weißt du, so diese Feinjustierung vom Gespräch. Musste ich komplett drauf verzichten. Und dann haben wir aber ein sehr schönes Gespräch geführt und ich hatte Schuhe.
Chrissy, diese Geschichte, das ist wirklich eine Geschichte, die hätte, weißt du, wem du damit eine Freude gemacht hättest? Paul Auster. Gott hab ihn selig.
Echt?
Okay. Der würde sowas in so eine New York, in so eine funky New York-Geschichte einbauen. So eine kleine, ja, das sind so Episoden, die man sich nicht ausdenken kann. Weißt du, wenn wir das im Writers Room uns ausdenken, da lacht uns jeder aus und sagt, ach komm ja, ich kann mich selber verarschen. Dir ist das wirklich passiert, deine Schuhe waren weg. Ja. Der Junge hat die gegriffen, aber da muss ich auch sagen, entweder der Junge kifft oder der ist einfach verstrahlt. Wie kann der denn deine Schuhe, ich weiß, wie deine Schuhe aussehen, wie kann der die greifen und denken, das seien seine? Wie kann das passieren?
Ja, vielleicht, wenn man verschlafen ist. Es ist auf jeden Fall passiert und vermutlich könnte es jedem von uns passieren, wenn man einfach unter Druck ist und man hat es eilig. Und er geht natürlich auch immer so in letzter Sekunde los. Ne?
Natürlich.
Aber die Schule ist um die Ecke.
Natürlich.
Und ich nur irgendwie, habe ihm dann geschrieben, kann das sein, dass du meine Schuhe mitgenommen hast? Ja, das kann sein.
Süß.
Und naja, ich sag dir, auf jeden Fall, wirklich, das ist eine ganz kuriose Situation, keine Schuhe zu haben, mit denen man auf die Straße gehen kann. Naja,
das ist wirklich, das kennt, das ist, gehört nicht
zum
Erfahrungsschatz.
Es gab immer Schuhe, in die ich schlüpfen konnte. Und ich dachte nur, gehe ich jetzt barfuß in die U-Bahn? Und es war kalt, richtig kalt.
Ach, Chrissy.
Ja, aber ich sagte, ich war vielleicht unter Schock.
Was vielleicht schon mehr, ich danke dir, dass du die geteilt hast mit uns, die Geschichte, was vielleicht schon Lieblinge erfahren haben, und ich spreche da auch aus eigener Erfahrung, ich habe mich wohl auch schon mal ausgeschlossen und war barfuß.
Ja,
und dann musst du überlegen, wer von meinen FreundInnen oder aus der Familie ist mit Schlüssel unterwegs, wen erreiche ich, kann ich zu Nachbarinnen oder Nachbarn gehen, barfuß, und sagen, kann ich mal telefonieren? Und spätestens da merke ich, dass ich die Telefonnummern meiner Ängsten nicht auswendig kann.
Mhm.
Und spätestens hier, während ich das erzähle, merke ich, ich muss die echt mal auswendig lernen, verdammte Hacke.
Ja.
Ich bin aufgeschmissen. Ich musste dann, die Geschichte ist auch schon alt, aber ich meine, dass ich dann auch gemerkt habe, dass dann, ich glaube, ich bin zu Nachbarn oder nach Nachbarn gegangen und die hatten dann Nummern von meinen Leuten. Also ich habe Glück mit meiner Nachbarschaft. Aber dass du keine Schuhe hast, um das Haus zu verlassen oder die Wohnung zu verlassen, das ist wirklich ein Horror.
Und vor allem, da liegen ungefähr 15 bis 20 Paar Schuhe rum. Aber mir passte keines davon. Also ich kam nicht mal rein in diese Schuhe. Ja. Und aber was mir gelungen ist an dem Morgen, obwohl ich dann wirklich auch ein bisschen unruhig war, mir wäre das so unangenehm gewesen, wenn ich bei diesem Termin nicht erschienen wäre.
Ja, klar,
dem Argument, ich bin in einer Berliner Wohnung eingeschlossen. Aber weil ich das neulich noch mal irgendwo gelesen habe, nicht auf das Problem sich fokussieren, sondern direkt auf die Lösung. Und das habe ich mir ganz aktiv wachgerufen, weil ich das erst die Woche vorher irgendwo gelesen hatte, in so einem klugen Text. Du verlierst nur Zeit. Es bringt nichts, sich auf das Problem zu fokussieren, sich aufregen, sich ärgern. Es bringt nichts. Sofort auf die Lösung fokussieren. Goldener Tipp. Und das habe ich dann versucht und wäre aber fast wirklich an meine Grenzen gestoßen. Und an eine Lösung hatte ich nicht gedacht, denn eine Freundin, eine Nachbarin, Perdita heißt die, auch ein geiler Name, oder? Mhm. Perdita wohnt da nebenan, ist Ärztin, die wohnt da quasi in dem Treppenhaus zum Hintereingang.
Okay.
Und die, und das hatte sie mir auch schon mal gesagt, meine Freundin Silvi, die hat einen Schlüssel.
Siehst du?
Auch. Also, und hätte ich Silvi noch erreicht, dann hätte gesagt, du, Perdita hat doch einen Schlüssel, aber an die Lösung habe ich nicht gedacht.
Ja, aber das habe ich, ne, das war auch, als ich mich ausgeschlossen habe, war das auch, wer hat einen Schlüssel, wen erreiche ich jetzt?
Ja,
denn also, mein Gedanke, wie komme ich jetzt hier rein, ohne einen Schlüssel zu haben, habe ich direkt verworfen. Das direkt zur nächsten Option. Jemand anders mit einem Schlüssel muss bitte kommen.
Ja.
Ne?
Das ist so eine tolle Sache, sofort sich auf die Lösung besinnen.
Konntest du nicht hinten die Ferse so eintreten von dem Schuh, so umknicken?
Nein, der Schuh war zu kurz.
Nein,
ach so,
nein, ich meine ja.
Ja, aber da kannst du ja auch nicht laufen. Ich hatte es jetzt auch ein bisschen eilig dann sogar.
Ach du Armer.
Ja, nee, also das.
Und wie oft hast du auf die zwischen Haus verlassen mit den zu kleinen Schuhen und Schuhe kaufen in der Bahn zum Beispiel? Wie oft musstest du einmal kurz lachen?
Ich fand die Situation an sich schon absurd und habe gedacht, wie krass ist diese Situation? Was ist das für eine skurrile Situation, mit der ich nie gerechnet hätte?
Ja.
Ja, also ich konnte da auch schon drüber lachen und war aber auch froh, als ich mich in der U-Bahn, dann in der U7 auch hinsetzen konnte.
Na klar, das war doch weh.
Ich stand nicht so gut und ich nur, da ist ein freier Platz, geil. Und da war mir auch egal, ob da irgendjemand Älteres steht und diesen Platz braucht. Ich habe einfach nach unten geguckt, ich wollte sitzen und nicht in diesen schmerzhaften Schuhen stehen. So, pass mal auf, zum Schluss möchte ich noch ganz kurz von unserer Musical-Sängerin in Residence, von Nele Neugebauer.
Ja.
möchte ich nur ganz kurz eine Nachricht vorspielen, denn sie grüßt uns alle. Sie ist nämlich gerade unterwegs in Fürth. Okay. Und
in welchem Musical?
Ja, das wird sie uns hier gleich ganz kurz erzählen. Okay. Achtung, pass mal auf, ist eine kleine Minute. Und genau, und dann habe ich noch was vorzuspielen. Aber erstmal dieses hier.
Hallo lieber Christian, hallo liebe Anke, hallo liebe Lieblinge. Hier ist Nele. Ich melde mich aus Fürth. Ich probe hier gerade für Im Auge des Sturms, für eine Musical-Uraufführung, wo ich das erste Mal Regie führe. Und falls jemand in der Nähe von Fürth ist, Lust hat vorbeizukommen, würde ich mich unendlich freuen. Unsere Premiere ist am 1. Mai. Die ist leider schon ausverkauft, aber für die anderen Vorstellungen bis zum 9. Mai einschließlich, da gibt es auf jeden Fall noch Tickets. Also wenn jemand Lust hätte, würde es mich sehr, sehr, sehr freuen. Ich schicke euch ganz, ganz liebe Grüße und ja, bis bald.
Das sind lauter junge Leute, es sind auch viele queere toll. Figuren dabei.
Dass die an uns jetzt denkt, oder?
Ja, absolut, ganz toll. So, und dann sagt sie noch ganz kurz und ich spiele gleich ein Stück von der Probe vor.
Okay.
Und das hat mich neugierig gemacht. Ganz kurz ein, zwei Sätze von ihr, worum es denn auch geht in diesem Musical mit sehr vielen jungen Leuten.
Ja.
Das ist natürlich eine sehr gute Frage, worum es geht. Es ist wir nennen es immer Coming-of-Age-Musical. Es geht um eine Gruppe Jugendlicher, die sich vor einem mysteriösen, immerwährenden Sturm in einer Kirche verstecken muss, Zuflucht sucht. Und es geht sozusagen um deren Verhältnis untereinander. Es geht ganz viel um Identitätsfindung und es geht vor allen Dingen natürlich auch darum, dass sie versuchen, aus der Kirche rauszukommen und in diesem Sturm quasi zu überleben. Und ob sie das schaffen, das wird sich wohl zeigen.
Nele hat mir dann noch eine kleine Szene geschickt, und zwar von einer musikalischen Probe. Da sitzen sie irgendwo bei jemandem im Wohnzimmer auf einem großen roten Sofa, eine schöne grüne Wand, irgendwo Altbauwohnung oder so. Und da sitzen, man sieht Nele nicht, aber sie probt ja auch, sie ist die Regisseurin. Und du siehst also diese vier DarstellerInnen, siehst du dort auf dem Sofa. So, und das ist eine Minute ungefähr.
Ja.
Und wir hören mal einfach rein. Mich hat es nämlich interessiert, was ist das für Musik?
Ganz kurz, darf ich was fragen?
Ja.
Ist das ein genuin deutsches Musical oder eine Übernahme aus dem Englischen?
Nee, also es ist ein Original-Musical.
Wow.
Also original geschrieben. Irre. Eine komplette Uraufführung ist das.
Okay.
Ja. Und ich fand es ganz interessant. Wir hören mal rein, man kann auch ganz gut was verstehen.
Okay.
Von wo? Machen wir es neu.
Wieder F.
Wenn ihr mich leise macht, werde ich laut. Ihr könnt mich nicht stoppen, ich hab mich getraut. Ich bin, wer ich bin und ich mach mich nicht klein. Und egal, was ihr sagt, ich werde nie wieder leise sein. Ich zünde ein Feuer aus Liebe und Wut. Ich flamme die Lodert zwar eben noch Blut. Ich fass mir ein Herz und ich finde den Mut.
Und da möchten wir einfach im Wohnzimmer mit denen sitzen.
Aber wirklich,
hast du
was für eine schöne Stimme
da um dich herum. Superschön,
superschön. Aber du, ich habe den Text nicht gut verstanden. Hast du den?
Also ich habe ihn verstanden. Also ich konnte ihn ganz gut hören. Mhm. Und es war auch ein guter Text. Nur, ich kriege ihn jetzt nicht mehr hin. Also,
der war ein bisschen verzerrt bei mir auf dem Kopfhörer.
Ah, bei dir war verzerrt. Okay, alles klar. Wir können nochmal, und ich versuche dann nochmal kurz.
Ja, sprich doch mal mit.
Nur so diese ersten Zeilen.
Von wo? Machen wir es neu.
Von F.
Von F, ne? Das.
Na klar.
Und wenn ihr mich leise macht, werde ich laut. Könnt mich nicht stoppen, ich habe mich getraut. Ich bin, wer ich bin und ich mache mich nicht klein. Und egal, was ihr sagt, ich werde nie wieder leise sein. Und das ist doch so schön hier. Ich zünde ein Feuer aus Liebe und Wut. Die Flamme, die lodert, war eben noch Blut.
Blut oder Glut?
Ach so, stimmt, du hast recht. Ich verstehe mal Blut.
Nee, ich glaub, aber Blut nicht.
Du hast recht, Glut. Und ich habe Blut verstanden und dachte nur, krass. Achtung mal. Blut. Ich fasse mir ein Herz und finde den Mut. Ich sehe nur die Tropfen, doch bald kommt die Flut. Okay, und ich falle durch den Himmel, glaube ich, und so. Ja, also man konnte ein bisschen was verstehen. Fand diese Szene ganz schön. Und da sitzen sie alle im Wohnzimmer und machen einfach eine kleine musikalische Probe im Vorfeld.
Irre, toll. Und wie toll.
Ganz
wie,
schön.
Wie das wohl für Nele jetzt ist. Ich meine, die ist jahrelang wurde Regie geführt und ihr hat jemand gesagt, wie sie was zu spielen und wie sie was zu singen hat. Und jetzt dreht sich das um und sie sagt das denen. Das ist ja bestimmt sehr aufregend, oder?
Ja, also im Kulturforum in Fürth ist es ab 1. Mai. Okay. Und ich versuche immer noch hinzukommen. Und es ist so schwer, einen Termin zu finden, weil ich fast nicht da bin. Und es gibt vielleicht diesen einen einzigen Tag, wo ich eventuell gehen kann. Denn ja, das interessiert mich schon. Ich glaube, das ist eine richtig coole Truppe. Und
ich will
Nele macht
was sagen.
Einen tollen Job.
Ich habe kurz, weißt du, Rent-Gefühle.
Ah, Rent-Gefühle.
Erinnerst du dich an Rent?
Ja.
Bestes Musical.
Erinnerst du dich an Rent? Natürlich.
Entschuldige bitte.
Ja, also eines der besten Musicals ever. Ja. Vielleicht erzähle ich nächste Woche von einem Musical, das ich diese Woche gesehen habe. Ja. Und es hat mich ein bisschen an Rent erinnert. Wir sind am Leben. Das neue Berlin-Musical.
Stimmt.
Im Theater des Westens.
Hast du erzählt.
Peter Plate und Ulf Sommer haben wieder ein neues Musical gemacht. Und da erzähle ich vielleicht nächste Woche ein bisschen davon.
Ja.
Denn,
ein Silvesterwunder.
Ein Silvesterwunder, da kamst du plötzlich wieder.
Was mache ich denn?
Ich weiß
denn
ja, wenn ich das Handy hier dran lasse, dann geht plötzlich irgendwie das Ding wieder von alleine los. Ein Silvesterwunder. Okay, also ihr lieben Leute, toll, dass ihr da mit dabei wart. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Wir hören uns dann einfach alle am kommenden Donnerstag wieder und dann mit euren Geschichten.
Bis dann, linker Schuh.
Bis dann, rechter Schuh.